NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Die Situation ist unfassbar schwer für die Menschen in der Ukraine, wo die russischen Drohnen und Raketen die Infrastruktur zerstören, Menschen tagelang ohne Heizung und Strom sind. Die Jüdische Allgemeine berichtet, dass die jüdischen Gemeinden in Kiew, wie andere Institutionen auch, Orte zum Aufwärmen anbieten, wo es auch eine warme Mahlzeit gibt, bei teilweise minus 18 Grad überlebenswichtig. Nicht wesentlich besser ist die Situation in der Hafenstadt Odessa, auch eine Stadt mit einer großen jüdischen Tradition. Sterna Wolf, die Vorsitzende von Chabad Lubavitch Niedersachsen, hört von ihrer Schwester, die Rebbezin in Odessa ist, dass die mehr als 100 Kinder des jüdischen Waisenhauses teilweise ganze Tage im Bunker verbringen. Oft gäbe es keinen Strom, kein Licht und kein Wasser. Die Chabad-Gemeinde ist nach Sterna Wolfs Information die einzige verbliebene Gemeinde vor Ort. Gemeindemitglieder bringen Menschen auch Essen und Medikamente nach Hause. Dennoch höre man, dass viele Menschen sterben, auch indem sie erfrieren. Wie viele Jüdinnen und Juden zurzeit in Odessa leben, weiß man nicht ganz genau. Nach Schätzungen sind es um die 20.000, vielleicht 23.000. Viele sind seit Kriegsbeginn geflüchtet, viele sind neu hinzugekommen, weil sie aus der Provinz nach Odessa zogen, nachdem sich kleinere jüdische Gemeinden durch Krieg und Emigration aufgelöst hatten. Die Autorin und Übersetzerin Brigitte van Kann war im vergangenen Oktober in Odessa, um über die Geschichte der Stadt und vor allem ihre jüdische Geschichte vor dem Massenmord durch die Deutschen und der Unterdrückung jüdischer Kultur in der Sowjetzeit zu forschen. In wenigen Tagen, am 18. Februar, wird sie dazu sprechen im jüdischen Salon am Grindel in Hamburg. Brigitte van Kann, Sie haben mir gesagt, dass auch Sie in den wenigen Tagen, die Sie dort waren, wegen Alarm in einen Schutzraum laufen mussten. Die Infrastruktur werde massiv angegriffen. Die Gebäude des alten historischen Stadtkerns seien aber im Wesentlichen unversehrt. Was konnten Sie sehen von jüdischen Spuren jüdischer Geschichte in Odessa?
Nun, die prominentesten Bauten sind zwei wunderschöne große Synagogen im historischen Stadtkern. Die kann man gar nicht übersehen. Die eine ist von Kaufleuten aus dem galizischen Brody gegründet worden in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das war die erste Reformsynagoge überhaupt in Südrussland. Und in Odessa war es die erste Synagoge, die eine Orgel hatte. Leider dient sie heute nicht als Synagoge. Sie beherbergt ein Stadt- und Regionalarchiv, wurde zurückgegeben an die jüdische Gemeinde, aber man weiß nicht, wohin mit dem Archiv. Die andere Synagoge ist die Hauptsynagoge, kriegsbedingt nur an hohen Feiertagen geöffnet. Die Odessa vermissen sehr die beiden dazugehörigen Kioske, wo es jüdische Spezialitäten zu kaufen gab. Auch die sind leider geschlossen. Ich habe gesehen, dass es noch eine als Schule betriebene und von den jüdischen Bankiers spendierte Schule gibt, von den Efrussis. Dort wurde ich Zeugin eines Alarms. Die Grundschüler liefen mit den Lehrerinnen wirklich im gestreckten Galopp aus der Schule raus zu einem Schutzraum, den die Schule selbst offenbar nicht hat. Und als der Alarm vorbei war und wieder grünes Licht gegeben wurde, ging es auch im Laufschritt wieder zurück. Das Ganze wirkte wie sehr, sehr häufig schon gemacht. Es ging einfach wie am Schnürchen. Was man noch sehen kann im jüdischen Viertel, ist ein Haus, das für sich beansprucht, dort sei der Staat Israel gegründet worden.
Nämlich, das bedeutet was?
Das bedeutet, dass dort Vereine und Genossenschaften ihren Sitz hatten, die Land aufkauften in Palästina. Und auf einer dieser Ländereien ist die Stadt Tel Aviv gegründet worden.
Odessa hat eine berühmte jüdische Geschichte. Lange Zeit war ein Drittel der Bewohner jüdisch. Also die Zahlen sind sehr verschieden, die man liest, aber teilweise sind es 200.000. Die Stadt war ja von der Zarin Katharina der Großen am Ende des 18. Jahrhunderts gegründet und entwickelte sich früh zu einem regelrechten Magneten für Juden und Jüdinnen. Was war denn so attraktiv? Wieso wollten so viele jüdische Leute nach Odessa?
wie Sie sagten, Odessa war eine Neugründung. Vorher war da ein staubiges Tatarennest gewesen. Und Menschen aus aller Herren Länder kamen, um dort ihr Glück zu machen. Der Hafen war ein Freihafen, das bedeutet eben zollfrei. Und das bot natürlich für gute Geschäfte viele Möglichkeiten. Die russischen Metropolen und das russische Kernland waren den russischen Juden verboten. Aber in Odessa waren sie willkommen.
Ah ja, es gab ja andere osteuropäische Städte mit höherem jüdischen Bevölkerungsanteil, Warschau oder Wilna. Aber man sagt, für die Stadt Odessa seien Juden viel prägender gewesen. Wie kam das?
Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. waren die Juden wirklich der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt. Es gibt einen Autor, der schreibt, in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts hätten rund 2/3 der Handwerks- und Industriebetriebe Juden gehört und fast 70% der Handelshäuser und 90% des Getreidehandels wäre von jüdischen Unternehmern betrieben worden.
Wie kam das?
Nicht nur Odessa bot den Juden was, sondern die hatten ja auch was zu bieten. Sie kannten das Binnenland, aus dem das Hauptexportgut Odessas stammte, nämlich der Weizen. Die Juden kamen aus dem Binnenland, sie kannten die Produzenten, sie kannten die Handelswege, die alten, sie kannten die Fuhrleute, sie vermittelten anfangs diese Geschäfte, sie waren von großer Wichtigkeit, dass dieser Hafen florierte.
Kann man sagen, dass die Juden auch damals schon ein bisschen kosmopolitisches Element in die Stadt brachten? Oder war die Stadt sowieso als Neugründung total kosmopolitisch?
Die Stadt war von Anfang an von Einwanderern gegründet und verwaltet und betrieben. Sehr wichtig waren die Griechen als Seehandelsvolk. Und sehr wichtig waren die Italiener als Handelsvolk. Interessant ist wirklich, dass in der ersten Zeit die Odessa-Straßenschilder auf Russisch und Italienisch waren. Der Freihafen wurde nur Porto Franco genannt.
Sie haben jetzt viel von dem Wirtschaftlichen erzählt, was Jüdinnen und Juden in Odessa eingebracht haben. Gibt es auch andere Spuren, also irgendwie im gesellschaftlichen Leben oder im kulturellen Leben, wo man sagt, da hat die jüdische Kultur irgendwie einen Einfluss?
Also es war so, dass viele Cafés, das zum Beispiel von Liebmann, sehr bekannt in der Stadt waren und sehr frequentiert wurden. Es gab das Hotel Passage, von Mendelewitsch erbaut.
Also alles im 19. Jahrhundert schon
entstanden. Vom 19. Jahrhundert.
Haben Sie von dem alten Glanz und von diesem Café oder so eigentlich noch irgendwas gesehen in der Stadt?
Ja, zum Beispiel das Hotel Passage. Das ist ein Riesenkasten, in dem jeder damals nur denkbare Baustil zur Anwendung kam, existiert immer noch an prominenter Stelle, ist nicht beschädigt, innen drin, in den Passagen, wie damals Cafés und Geschäfte.
Trotz dieses florierenden Zusammenlebens gab es schwere antijüdische Pogrome. Auch die Familie Ifrussi ging ja wegen einer Pogromwelle 1881, glaube ich, weg. Wie erklären Sie sich diese Pogrome?
Also der berüchtigte russische Antisemitismus war auch in Odessa natürlich nicht verschwunden. Der war unterschwellig, immer da. Und auch eine prosperierende Stadt wie Odessa erlebte natürlich ihre Krisenzeiten. Missernten zum Beispiel, der Bau der Eisenbahn, das alles sorgte für soziale Veränderungen, bei denen es auch Leidtragende gab. Und das schürte den Hass. Man suchte einen Sündenbock und fand ihn wie immer in den Juden. Und in Odessa ist interessant, dass der sichtbare Wohlstand und Reichtum erfolgreicher Juden in die Augen stach, aber schadlos gehalten, ihren Hass ausgelebt, haben sie an den Ärmsten der Armen.
Und es gab viele arme Juden auch in der Stadt?
Ja, es gibt Statistiken, wonach Ende des 19. Jahrhunderts 30% der jüdischen Bevölkerung arm waren.
Es gibt ja einiges an jüdischer Literatur aus und über Odessa. Wie spiegelte sich denn das jüdische Leben darin? Können Sie irgendein Beispiel sagen?
Ja, ein sehr schlagendes Beispiel dafür, wie ein Jude aus dem Städtel mit der traditionellen Jüdischkeit, die er dort gelebt hat, Odessa wahrnimmt. Darüber hat Scholem Yankev Abramowitsch, den wir auch unter dem Namen Mendele kennen, in seinem Roman Fischke der Lahme geschrieben. Und diesem Fischke gefallen diese neuen, freieren Sitten in Odessa überhaupt nicht. Er sieht auf dem Boulevard Männer und Frauen Arm in Arm. Er sieht Männer, die rasiert sind, Frauen, die keine Perücken tragen, sondern ihr eigenes Haar. Das findet er abscheulich. Und er zitiert einen jüdischen Ausspruch: 7 Meilen um Odessa brennt die Hölle. Es gab aber auch das Gegenteil in jiddischer Sprache. Das hieß Leben wie Gott in Odessa. Leben wie Gott in Odessa.
Ganz herzlichen Dank, Brigitte van Kann. Ihr Vortrag über Odessa mit Lichtbildern und literarischer Lesung im jüdischen Salon in Hamburg ist ausverkauft. Eine weitere Veranstaltung gibt es am 1. April in der Gemeindeakademie Blankenese. Als Musik haben Sie sich das Lied Ach Adiessa Maya, Ach mein Odessa, gesungen von Leonid Utyosov gewünscht. Das ist ein sehr altes Lied. Welche Bedeutung hat es?
Also kurz zu Leonid Utyosov. Es ist auch ein ganz bekannter Odessit, der mit Geburtsnamen Laser Weißbein hieß und oft auch in jiddischer Sprache gesungen hat. Leider sind diese Aufnahmen heute nicht mehr zu finden. Und in seiner Interpretation wurden nicht wenige Lieder zu Hits und auch dieses Ach Adiessa Maya. Und die Aufnahme, die mir so gut gefällt, stammt aus den 1950er Jahren. Und mir gefällt auch Utyosovs liebevoller, warmer Ton. Text und Musik stammen ja gar nicht von ihm, aber er erfüllt diese Worte mit der Zärtlichkeit des wahren Odessiten für seine Stadt. Er nennt seine Stadt seine Herzallerliebste. Und ohne sie wäre seine Seele nicht jung geblieben und er hätte auch nicht singen und nicht scherzen können.
Пролетают года, ну а ты, как всегда, всюду со мной. И как прежде маня, ты ласкаешь меня, город родной. И везде, и всегда слышу голос твой. Ты волною звенишь, ты шумишь листвой. И не напрасно ты зовешь, ты действительно хорош, ты действительно хорош. Ах, Одесса моя ненаглядная, без тебя бы не смог, вероятно, я ни душою молодеть, ни шутить, ни песни петь, ни шутить, ни песни петь.
Ах, mein Odessa, das war Leonid Utyosov alias Laser Weißbein. Es gab 1999 sogar eine russische Briefmarke mit seinem Porträt. 1895 in eine jüdische Familie geboren, gilt er als einer der Gründerväter des sowjetischen Jazz, wobei der sehr anders war als das, was man im Westen unter Jazz versteht. Er hatte viele Hits, sang während des Zweiten Weltkriegs hunderte Male an der Front und starb hochgeehrt 1982 in Moskau. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, verlässt im Sommer seinen Posten. Er wechselt in das Amt des deutschen Botschafters bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD in Paris. Wie Klein selbst mitteilte, hat das Bundeskabinett noch nicht entschieden, wer seine Nachfolge übernimmt. Seine Amtszeit sei ohne Zweifel fordernd gewesen, so Klein. Es sei aber eine Ehre gewesen, dazu beizutragen, den Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland wirksamer zu gestalten. Die Bundesregierung hatte das Amt eines Beauftragten für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus im Jahr 2017 ins Leben gerufen. Seitdem ist Felix Klein im Amt. Der israelische Präsident Yitzhak Herzog hat zum Abschluss seines Australienbesuchs die jüdische Gemeinde in Melbourne besucht. Er habe in dieser Woche viel geweint, sagte Herzog mit Blick auf Treffen mit Hinterbliebenen des Anschlags auf eine Chanukka-Feier Mitte Dezember in Sydney. Er kehre aber gestärkt nach Israel zurück, weil er die Widerstandsfähigkeit der jüdischen Gemeinschaft und deren Bedeutung für die australische Gesellschaft gesehen habe. Der Besuch Herzogs wurde überschattet von zahlreichen, teilweise gewaltsamen Demonstrationen. Die australische Regierung hatte Herzog eingeladen, um jüdische Gemeinden nach dem antisemitischen Anschlag am Bondi Beach zu unterstützen. Damals waren 15 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. Das Verfahren gegen einen Ordner, der dem jüdischen Studenten Lahav Shapira bei einer pro-palästinensischen Besetzung den Zugang zu einem Hörsaal der Freien Universität Berlin verwehrt hatte, ist gegen eine Geldauflage eingestellt worden. Wie das Landgericht Berlin mitteilte, muss der 32-jährige Ordner 450 Euro an eine medizinische Organisation zahlen, die Verletzte im Gazastreifen versorgt. Eine andere Klage Shapiras gegen die Freie Universität Berlin soll Ende Februar weiter verhandelt werden. Dabei geht es um den Vorwurf des Studenten, die Universität unternehme nicht genug gegen antisemitische Diskriminierung. Shapira war im Jahr 2024 in Berlin-Mitte durch einen damaligen Kommilitonen schwer verletzt worden. Unbekannte Täter haben das Wort Jude in den Briefkasten einer jüdischen Familie in Hamburg-Harburg geritzt. Landesrabbiner Stomo Bistritzki machte auf der Plattform X auf den antisemitischen Vorfall aufmerksam. In den Kommentaren unter dem Post drücken viele Menschen der Familie ihr Mitgefühl aus. Es gibt aber auch antisemitische Kommentare. Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, steht der Landesrabbiner in engem Austausch mit der Familie, die aus Angst vor weiteren Bedrohungen anonym bleiben wolle. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln.
Eine Volkszählung. Wie wird eine Bevölkerung gezählt und zu welchem Zweck überhaupt? Diese Fragen legt uns eine zusätzliche Tora-Lesung in dieser Woche vor. Morgen begehen wir Shabbat Shkalim. Das ist einer von vier besonderen Shabbatot, die dem Pessachfest vorangehen. Wir lesen dann die Verse aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 30, die von einem Zensus handeln. Es heißt dort: Wenn du aufnimmst die Zahl der Gemusterten der Kinder Israel, so gebe jeder für sich ein Sühnegeld dem Ewigen, damit sie keine Seuche treffe, wenn man sie mustert. Das soll jeder geben, der durch die Musterungen geht, einen halben Schekel. Jeder von 20 Jahren an und darüber gebe die Gabe des Ewigen. Der Reiche gebe nicht mehr und der Arme nicht weniger, denn einen halben Schekel. Das klingt ein bisschen kompliziert. Es geht um einen Zensus, aber nicht alle Israeliten werden gezählt, sondern nur die Männer über 20 Jahre. Es ist also keine allgemeine Volkszählung, sondern eher eine Musterung. Man will sich einen Überblick verschaffen über die militärische Stärke des Volkes. Aber was bedeutet es, dass man wegen dieser Zählung ein Sühnegeld geben muss? Steht das im Zusammenhang mit der möglichen Gefährdung von Leben in militärischen Einsätzen? Offenbar war aber nicht nur eine Musterung, sondern jede Zählung der Israeliten ein problematisches Unterfangen. Hatte nicht Gott verheißen, dass die Kinder Israel so zahlreich oder vielmehr so unzählbar sein würden wie die Sterne am Himmel oder der Sand am Meer? Gegen solch ein Versprechen erscheint doch jede Volkszählung kleinlich und mit Zweifeln behaftet. Also zählte man die Leute auf eine indirekte Weise. Wenn jeder einen halben Schekel gibt, lässt sich aus der Summe des Geldes leicht die Kopfzahl errechnen. Darum heißt es auch, der Reiche gebe nicht mehr und der Arme nicht weniger als einen halben Schekel. Es geht also nicht um eine einkommensabhängige Steuer, sondern jeder Mann soll hier als Person sichtbar werden. Dieser Text wirft viele Fragen auf. Zum einen, wer wird gezählt? Zählt jeder Mensch oder nur der mit bestimmten Eigenschaften? Hier geht es offensichtlich nur um Männer über 20. Aber sind alle in dieser Altersgruppe auch wirklich tauglich für den Wehrdienst? bemisst sich denn die militärische Stärke einer Gesellschaft nur an den potenziellen Soldaten? Was ist mit den Frauen und den übrigen Teilen einer Bevölkerung, die nicht Teil der Armee sind? Woran lassen sich die Wehrkraft und die Ressourcen einer Gesellschaft bemessen? Das sind Fragen, die für uns gerade hochaktuell sind. Aber auch unabhängig von einer Musterung bleibt die Frage, wer zählt? Nur die Reichen, die Fähigen, die Eingebürgerten? Geht es um Geschlecht, Alter, Vermögen, körperliche Kraft? Statistiken stellen wichtige Daten über eine Gesellschaft bereit, aber sie sind nur abstrakte Zahlenwerke. Individuelle Persönlichkeiten oder Schicksale lassen sich daraus nicht ablesen. Der Hinweis, dass Reiche und Arme genau dieselbe Abgabe leisten sollen, sagt uns, dass es Situationen gibt, wo es nicht wichtig ist, was man besitzt. Vielmehr kommt es darauf an, mit der eigenen Person für ein gemeinschaftliches Gut einzustehen. Im Judentum spiegelt sich das im Prinzip des Minyan. Erst wenn 10 jüdische Personen zusammenkommen, können bestimmte gottesdienstliche Handlungen stattfinden, wie zum Beispiel das Lesen aus der Tora, das Kaddisch-Sagen für Verstorbene oder auch die Heiligung Gottes durch spezielle Lobgebete. Da können 9 Millionäre anwesend sein, aber all der Reichtum nützt nichts. Erst wenn eine 10. Person dazukommt, vielleicht arm wie eine Synagogenmaus, wird aus diesen 10 Individuen eine Gemeinde. Die persönliche Präsenz ist gefordert. Das ist keine Sache von Geld. Der halbe Schekel, von dem die Tora berichtet, scheint eine für alle vertretbare Abgabe gewesen zu sein. Damals diente sie dem Unterhalt des Jerusalemer Tempels. In den bald 2000 Jahren seither, da Synagogen der Mittelpunkt jüdischen Lebens sind, mahnen uns die Verse weiterhin, dass unsere gemeinschaftlichen Institutionen nur durch den Beitrag aller leben, durch finanzielles Engagement, aber auch durch persönlichen Einsatz. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln. Zum Schluss hören Sie das Adon Olam in einer Vertonung von Shalom Sekunda. Übersetzt lautet der Text: Der ewige Herr regierte vor der Entstehung allen Lebens. Es singt Kantor Stephen Burke, begleitet vom Madrigalchor der Hochschule für Musik in München unter der Leitung von Stefan Ohlbauer.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.